Du Jesus erkennen, willst du Jesus erleben, willst du Jesus näher kommen, willst du Jesus ja in dein Leben aufnehmen? Gutes Thema. Es hat mich selbst bewegt, denn ich weiß, um was es geht. Man kann Christ sein, im christlichen Fahrwasser schwimmen und doch Christus gar nicht kennen. Ich werde nie vergessen, mir ist was Unheimliches passiert. In Kiel verteile ich Traktate als junger Prediger, junger Evangelist. Und dann gebe ich so einen Zettel, selber geschrieben, wunderbar ausgearbeitet, gebe ich so einen Zettel, kennst du Jesus? Und ich gebe ich weiter und nimmt ein älterer Herr, groß gewachsen, mit einer Hornbrille, wahrscheinlich ein Studierter, liest es durch, redet auf die andere Seite, ich bete, Herr segne den Mann. Und weißt du, wenn du für andere betest, wirst du gesegnet. Muss aufpassen. Und dann passiert Folgendes, kommt er zurück und sagt, hier darf ich Ihnen zurückgeben. Eine Frage, kennen Sie Jesus? Ich habe gesagt, ich bin Pastor. Ich habe Theologie studiert. Ich bin getauft. Was weiß ich, was ich alles ihm aufgelistet habe. Und ich wollte behaupten, und ich habe den Heiligen Geist sogar noch, habe ich ihm noch erzählt, sagt er, kennen Sie Jesus? Und du weißt ja, wie so Menschen sind. Wir wollen uns behaupten, wir weisen, ja, ich kenne, bin nach Hause, liege im Bett und drehe mich von einer Seite auf die andere. Johannes, kennst du Jesus? Kennst du ihn wirklich? Du, ich war so geschockt. Ich habe sehr viel von Jesus gelesen, sehr viel über Jesus gesprochen und sehr viel von Jesus gesehen und ja, selbst sogar vieles erlebt. Aber kenne ich ihn wirklich? Und weißt du, was da passiert ist? Ich bin ins Gebet gegangen und habe gesagt, Gott vergib, ich versuche andere zu bekehren und ich selber kenne Jesus noch gar nicht mal so richtig. Ich glaube, dass ich ihn kenne, aber ich bilde mir was ein, ich bin fromm, ich bin religiös, ich bin in der Gemeinde, ich bin, was weiß ich, aber ich kenne Jesus nicht. Und weißt du, was ich gemacht habe? 40 Tage gebetet und gefastet, habe gesagt, lieber Gott, hilf mir, Jesus zu entdecken, Jesus kennenzulernen. Und es ging eine ganze Weile bis über den 30. Tag und Gott hat sich nicht offenbart zu mir, Gott hat nicht zu mir gesprochen. Und dann plötzlich fing der Herr in den letzten paar Tagen, wo ich dachte, jetzt ist alles vorbei, jetzt hast du schon so lange gefastet, gehungert und dich geplagt. Es war keine Plage, ich bin sehr gesegnet worden in dieser Fastenzeit, aber trotz allem, und ich habe immer noch Jesus noch nicht entdeckt. Bis dann der Herr anfing zu mir von Angesicht zu Angesicht zu reden. Ich war erschüttert, dass ich religiös bin, aber Jesus nicht kenne. Und so gibt es viele Menschen, und ich muss ehrlich sagen, ich möchte heute die Wahrheit sagen, viele Menschen sind religiös und sie kennen Jesus nicht, sie sind in der Kirche, sie haben die Bibel schon x-mal durchgelesen, ich habe zu der Zeit bestimmt schon 10-mal die Bibel durchgelesen gehabt, und ihr habt Jesus nicht gekannt. Kannst du es vorstellen? Als Pastor, als Prediger, als Pfingstler, als Charismatik und was weiß ich, was ich alles gewesen bin und bin, ja, kennst du Jesus? Hörst du seine Stimme? Verstehst du ihn? Ist er dein Hirte? Ist er dein Herr? Denn jeder kann sagen, Herr Jesus, aber ist er wirklich mein Herr? Bestimmt er wirklich mein Leben? Kontrolliert er wirklich mein Leben? Bin ich schon in seiner Nachfolge? Du, ich war erschüttert. Du siehst, du willst andere bekehren und der Schlag trifft dich. Kennst du Jesus? Bist du wirklich ein Christ? Wir schimpfen uns gerne als Christen. Wir haben in der Bibel eine Gemeinde, die hat sie geschimpft. Ah, wir sind die Gemeinde, die Urgemeinde, wir sind das und das und das. Und dann sagt der liebe Gott, ich habe wieder euch. Die erste Liebe fehlt. Die erste Liebe? Denk an die Gemeinde in Ephesus. So, kennst du Jesus? Folgen wir vielleicht manchmal fremden Stimmen, fremden Gedanken? Sind wir manipuliert? Sind wir wirklich verführt? Lass uns ganz ehrlich sein. Wir werden von Menschen so gelenkt, von Ideologien so gelenkt, wir werden so gesteuert, Christ werden. Ich werde nie vergessen, ich bin Christ geworden und ich bin gläubig geworden. Ich komme aus dem Atheismus. Ich bin Christ geworden, komme in eine Gemeinde, lass mich taufen und gleich kamen die Leute mit dem Papierstück, werden Sie Mitglied bei uns. Und haben mich gleich angeworben als Mitglied. Ich wusste nichts Besseres, ich habe mich unterschrieben, ich will Mitglied werden. Ja, und dann bin ich Mitglied einer Organisation geworden. Und dann, ja, kennst du Jesus? Es ist entsetzlich. Wenige kennen Jesus. Ich bin entsetzt. In Balingen, im Schwäbischen, habe ich mal evangelisiert und während einer Zeltmission sagt der Heilige Geist oder sagt dem Ordner auch danachher, schließ alle Ausgänge und lass nur den einen Ausgang offen. Und ich stehe an der Tür und ich begrüße die Leute oder verabschiede die Leute und ich habe von Gott einen Auftrag bekommen, frag jeden, der hier durch die Tür durchgeht, egal ob es Pastor ist oder Bischof ist oder wer es auch immer ist, fragt alle, sind sie schon wiedergeboren? Und mir ist etwas passiert dort an dieser Zelttüre, ich stehe und begrüße deine Dame und sage Entschuldigung, aber ich habe von Gott einen Auftrag, ich soll alle fragen, die hier im Zelt sind, ob es Christen oder nicht Christen sind, egal was sie sind, sind sie schon wiedergeboren. Ich singe im Chor. Ich habe gesagt, ich habe sie nicht gefragt, ob sie im Chor singen. Ich zahle meinen Zehnten. Ich habe gesagt, ich habe nicht gefragt, zahlen sie den Zehnten. Sind sie wiedergeboren? Ich bin getauft. Nein, ich will das nicht wissen, ob sie getauft sind. Sind sie wiedergeboren? Und dann sagt sie, ich bin im christlichen Haus groß geworden. Nein, habe gesagt, ich habe sie nicht gefragt, ob sie im christlichen Haus groß geworden sind. Die fing mit mir an, sich zu streiten an der Ausgangstür. Ich bin christlich, erzogen, war in der Sonntagsschule, mache Kinderstunde und was weiß ich, wie fleißig diese Frau war. Da war sogar eine Mitarbeiterin in der Gemeinde dort, ich wusste es gar nicht so genau. So, dann sagt, so hat mich noch niemand gefragt, sind Sie wiedergeboren? Kennst du Jesus? Verstehst du, vielleicht muss ich dich fragen. Kennst du, kenn ich, kennen wir Jesus? Wir sind alles Mögliche. Wir sind vielleicht religiös angehaucht, vielleicht ja verzaubert, vielleicht so beeinflusst, du bist jetzt Kind Gottes, dir sind deine Sünden vergeben, hat dir vielleicht dein Prediger, dein Priester gesagt, aber sind dir wirklich deine Sünden vergeben? Bist du wirklich Kind Gottes? Weißt du genau, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Ich denke nur an die Jünger, die kamen zurück von einer Missionsreise und sagen, Meister, stell dir mal vor, sogar die Teufel sind uns untertan. Und was sagt der liebe Gott oder der Herr Jesus? Das ist wunderbar, dass ihr die Wunder wirkt, aber es war nicht, dass euch die Teufel untertan sind, ist das Größte, sondern steht euer Name im Buche des Lebens. Dass mein Name dort steht, nur um dieses, ich flehe singen wie in einem Lied. So, man kann einem sehr viel vorgaukeln, sehr viel einreden, man kann sich selber sehr viel vormachen und vorspielen und so weiter, aber ist das wirklich wahr? Und dieser Frage will ich nachgehen, sei ehrlich zu dir selber, denn weißt du, eines Tages werden wir wahrscheinlich aufwachen und dann werden wir dastehen wie vom Pferd getreten. Ich habe alles mitgemacht, ich war regelmäßig im Gottesdienst, was weiß ich, ich habe keinen Gottesdienst ausgelassen, Pastor Matulis, ich habe alle deine Predigten gehört, aber hast du wirklich Frieden mit Gott? Hast du wirklich Frieden mit Gott? Kennst du wirklich Jesus? Weißt du, wir tun Praktiken, die uns für die Ewigkeit nichts bringen. Deshalb sagt Jesus, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Gott hat mir einen Gedanken für heute Abend oder heute Nachmittag gegeben. Bedenke, du bist sterblich. Bedenke, du stehst am Tor der Ewigkeit. Wir alle stehen am Tor der Ewigkeit. Früher oder später. Früher oder später. Bedenke, du bist sterblich. Und dann, wenn du das mal kapiert hast, und das ist mir auch beim Fasten so groß geworden, bedenke, du bist sterblich. Weißt du, du bist schwach. Du kannst gar nichts. Und erst dann kriegst du die Erleuchtung. Bedenke, du bist sterblich. Und dann hat Gott mir gezeigt, Johannes, lebe so, als wenn das heute dein letzter Tag wäre. Lebe so, dass du nichts zu bereuen hast. Tue, was du tun sollst, was du tun willst, was du tun musst, was deine Berufung ist. Lebe so, dass du nichts zu bereuen hast. Glaube so, dass du nichts zu bereuen hast. Rede so, dass du nichts zu bereuen hast. Keine Rechenschaft abgeben musst eines Tages und so weiter, dass du sagst, ich habe alles getan, alles gesagt, was du mir aufgetragen hast, lieber Gott. Kämpfe so, dass du einmal nichts zu bereuen hast. Setz dich ein, investiere dich für Sachen, dass du eines Tages nichts zu bereuen hast. Und das ist die Botschaft, die Gott mir gibt, die das mich etwas näher bringt an die Geschichte. Kennst du Jesus, dass du eines Tages nichts zu bereuen hast? Paulus schreibt in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 8, denn die leibliche Übung ist wenig Nütze. Die leibliche Übung. Weißt du, ich dachte, jetzt werde ich zu Gott kommen, wenn ich faste und bete. Und ich bin enttäuscht worden. Denn das Fasten hat mich nicht groß verändert, sondern das hat mich nur gezeigt, lebe so, dass du nichts zu bereuen hast. Dein Leben geht so schnell vorbei. Lebe so. Und da heißt es, die leibliche Übung, Fasten, was weiß ich alles, das ganze Sport, Fitness, gesunde Ernährung, Heilfasten. Gut, das Fasten hat meiner Seele und meinem Körper sehr gut getan, dieses Heilfasten. Und ich würde jedem empfehlen, jeder sollte wenigstens einmal ein paar Tage im Jahr fasten oder wenigstens einmal im Leben mal längere Zeit fasten, damit der Körper durchgereinigt und durchgeputzt wird. Was glaubst du, wie wir vergiftet sind? Das habe ich erst gemerkt nach diesem Fasten, wie mein Körper sich gereinigt hat. Wie mein Körper sich gereinigt hat. Könnt ihr euch Geschichten erzählen, ihr würdet es nicht glauben. Und deshalb lasse ich das. Aber wie gesagt, da merkst du, was in deinem Körper alles noch drin steckt. Sagen wir mal so, nach dem 25. bis 30. Tag irgendwo muss ich Stuhlgang. Hört mir gut zu. Und dann merke plötzlich, fallen wie so Murmeln raus, verstehst du, wie so hart. Und ich bin entsetzt und habe gesagt, lieber Gott, was ist mit mir los? Ich habe doch schon so viele Tage nichts gegessen, mein Körper ist gereinigt. Ich habe vor dem Fasten meinen Körper durch Glaubersalz und was weiß ich, durch Einlauf gereinigt. Und da kommt noch was, so was Grünliches, Hartes. Ich habe keinem Menschen das erzählt. Bis ich einen Pastor getroffen habe aus Holland, habe ich gesagt, Bruder, ich muss was Merkwürdiges, mit mir ist was Merkwürdiges passiert bei meinem Fasten. Da hat gefragt, wie ging es denn, hast du es überlebt und. Ich sage, ja, aber da ist was passiert. Und ich beim Studium habe ich etwas von mir ist raus und ich von dem Moment gespürt, da ist was weg. Von mir ist was weggegangen. Dann sagt war ein Spezialist auf dem Gebiet von Dämonenaustreibung, Exorzismus, ein wirklich gesegneter lieber Bruder, der ist jetzt beim Herrn. Der sagt, weißt du, das sind Dämonen, die werden ausgeschieden. Jesus sagt, was zum Mund eingeht, verunreinigt den Mund nicht, sondern was vom Menschen rausgeht. Und das sind die ganze Gifte, was weiß ich, ich kann es euch viel erklären, aber lasst es bleiben, was da passiert ist. Aber die leibliche Übung ist wenig Nütze, das will ich hier betonen, wenig Nütze. Aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Weißt du, die ganze Bildung, das ganze Studium, die ganze Forschung und alles, was du so alles machst, selbst das Christliche, Religiöse, das bringt nicht viel. Ist wenig Nütze, steht in der Bibel. Das ist wie eine Überschrift, wenig Nütze. Sich religiös auszutoben. Verstehst du, wenn ich so Charismatiker, Pfingster sehe und höre, da rollen sie auf den Boden, machen sie Handstand, sprechen in Zungen. Ach, alles wunderbar und gut. Also ich will nicht verderben und so weiter. Und da weinen sie, da lachen sie. Ja, die ganze, und ziehen manchmal eine ganze Show ab. Und das ist wenig Nütze. Wenig Nütze für die Seele. Was bleibt unterm Strich? Unterm Strich, da gibt es eine Werbung, bin ich, zähl ich. Unterm Strich, was bleibt unterm Strich? Was nützt es, wenn du überall gewesen bist, Mitglied in sämtlichen Kirchen? Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, der war bei mir Mitglied in der Gemeinde, dann war er in der Gemeinde, dann bei den entschiedenen Christen, überall war er Mitglied. Ich glaube 6, 7 Gemeinden. Ich habe gesagt, Bruder, das ist nicht normal, dass du in so viele Gemeinden Mitglied bist. Ja, weißt du, ich weiß nicht, was für eine Gemeinde die richtige Gemeinde ist. Wenn die Entrückung stattfindet, ich möchte bei der Gemeinde sein, die entrückt wird. Gemeinden werden nicht entrückt, keine einzige Gemeinde. Im Himmel gibt es keine Katholiken, Protestanten, Methodisten, Baptisten, Pfingstler. Da gibt es nur Wiedergeborene. In aller Liebe. So, du kannst alles gesehen haben. Und alles menschlich geleistet, was menschlich Mögliches geleistet hat, ist wenig Nütze. Das haut einen um. Bedenke, du bist sterblich. Es ist wenig Nütze, wenn dein Name jede Woche in der Zeitung stand. Es ist wenig Nütze, wenn du überall bekannt bist und Leute dich schon vom Weiten erkennen. Es ist wenig Nütze, wenn du Haufen Kinder hast, ein humaner Mensch bist, sehr viel Gutes getan hast, Bücher geschrieben hast, Wunder gewirkt hast. Denk an Matthäus 25, der Herr Jesus sagt, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, prophezeit. Haben wir nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder getan? Und dann sagt der Heiland, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Weißt du, es nützt wenig, und ich spreche jetzt gegen mich selber, ich spreche gegen mich selbst, es nützt wenig, wenn wir viel gebetet und gesungen haben, in aller Liebe, wir können den ganzen Tag juden und jauchzen, jubeln. Es nützt wenig, wenn ich viel gepredigt habe. Es nützt wenig. Was hat Gott an mir wirken können? Das ist, was zählt. Es zählt wenig, wenn ich Tote auferwecke. Haben wir das nicht alles in deinem Namen getan? Es zählt wenig, diese ganzen Aktionen, die Arbeit, die ich für den lieben Gott gehabt habe. Nackte gekleidet, hungrige gespeist. All das sind alles menschliche Werke, sichtbare Werke, materielle Werke. Und diese materielle Sache ist wenig Nütze. Kennst du Jesus? Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 1, wenn ich in Menschen- und Engelzungen redete, und Paulus war bereist und war begnadigt und war von Gott berührt und war gebildet, der hat alles gehabt, der war Pharisäer von Pharisäern, aber was nützt es? Und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein törichtes Erz und eine klingende Schelle. Engelzungen. Weißt du, und das ist nicht nur Liebe, Schmusen und Amüsieren und so weiter. Diese Liebe meint ganz was anderes. Diese erste Liebe, diese göttliche Liebe, die Liebe zu Gott und von Gott. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis hätte und allen Glauben hätte und könnte sogar Berge versetzen, das ist doch gewaltig. Ist das nicht großartig? Wenn ich das alles könnte und hätte der Liebe nichts, wäre ich nichts. Wäre ich tauge nichts, ist wenig Nütze. Das sind schon gewaltige Dinge. Also, was würde es heute schon ein Christ geben, wenn er wenigstens eine Maus zum Leben erwecken könnte? Verstehst du? Aber, und könnte Berge versetzen? Und jetzt pass auf. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe und mich noch rühme und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts nütze. Schrecklich. Weißt du, Humanismus, Hingabe, Opferaufführung, das sind viele Sozialisten uns noch ein Vorbild. Der Opfer, ihr letztes Hemd, der slawische Mensch ist opferungsbereit und so weiter. Weißt du, wenn ich überaktiv bin, wie die Gemeinde in Ephesus, Offenbarung 2, Vers 2, Gott kennt uns nicht. Wir singen so viel, wir predigen so viel, wir beten so viel, wir geben so viel, wir unterstützen so viel, wir helfen so vielen. Und Gott sagt, ich kenne euch nicht. Hör mal, Offenbarung Kapitel 2, ich kenne deine Werke, Matutis, Gemeinde, Freie Nazarethkirche oder wie wir auch immer schimpfen. Ich kenne deine Werke, deine Mühsal und deine Geduld. Und ich weiß, dass du die Perfektionisten, die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, bist kritisch gewesen, warst nicht oberflächlich, bist in die Tiefe gegangen, hast nachgehakt. Die sagen, dass sie seien Apostel und sie sind es nicht. Und du hast sie als Lügner befunden, entlarvt und sogar andere davor gewarnt. Und hast Geduld und hast du meinen Namenswillen Lasten getragen, bist nicht müde geworden. Aber ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlässt, Offenbarung 2. Weißt du, wir haben uns so angestrengt. Und als ich gefastet habe, jetzt kommt es nach dem Fasten, das kommt der nächste Keulenschlag vom Herrn. Weißt du, was der Herr sagt? Nicht das Fasten ist es, sondern meine Gnade ist es. Du lebst nicht durch deine Werke, sondern du lebst von meiner Gnade. Nicht dein Lauf, nicht dein Wollen und so weiter, nicht deine Hingabe ist das Ausschlaggebende, sondern meine Gnade. Und lass dir an meiner Gnade genügen. Du, jetzt bringt der Herr mich wieder zu dem Punkt zurück, wo ich gar nichts mehr bin. Lass dir an meiner Gnade genügen. Aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ich werde nie vergessen, bin junger Pastor, sehr dynamisch, bin immer noch wahrscheinlich ein bisschen mit Dynamit geladen, aber in jungen Jahren war ich bekannt als Wasserfallprediger. Weißt du, da konnte ich predigen, stundenlang auf der Straße, habe Menschen zu Jesus geführt, auf der Straße mit Leuten gebetet. So habe ich auch hier die Gemeinde in Berlin angefangen, auf dem Breitscheidplatz, 3 Wochen lang evangelisiert. Gott hat Gnade geschenkt. So, aber ich denke nur an die Geschichte in Stuttgart. Da kommt ein älterer Bruder, 1,55 Meter, 60, 1,60 Meter, und sagt, Bruder Matthäus, fast 80 Jahre alt, und sagt, Bruder Matthäus, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt von dir, Gott hat zu mir gesprochen, ich sollte das sagen. Und dann fängt er an zu weinen und zu stottern, und habe gesagt, Otto, sag, was du sagen willst, was Gott aufgetragen hat, dass du mir sagen sollst. Ja, weißt du, Bruder Matthäus, ich weiß nicht, ich will dich nicht verletzen. Ich sag's doch jetzt, egal, wir sind ja Brüder, wir gehen auf den gleichen Weg, wir wollen in den Himmel kommen. Dann hat er zu mir gesagt, Johannes, Gott hat mir gesagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Das war so ein bisschen schwäbisch, älterer Mann. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Ich habe gesagt, danke Otto, ich nehme es zu Herzen. Ihm kamen Tränen, mir kamen Tränen in die Augen. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe nachgedacht, Johannes, weißt du, der liebe Gott will nicht, dass du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag voller Action bist und dass du keine Zeit für deine Familie hast, keine Zeit für dich selber hast, keine Zeit für Gott hast, nur noch anderen Leuten dienen, helfen, sie missionieren, sie bekehren, die Welt braucht Jesus, der Herr kommt bald, das habe ich geglaubt und glaub's immer noch. Du und kurz treten. Ich habe die Hälfte meiner Gottesdienste zusammengestrichen. Und ich sage, weißt du, ich muss zuerst mal an mich selber denken. Mein Heil, meine Seele, mein Geist, mein Körper. Das machst du eine Weile, aber dann bist du tot. Du kommst zuerst. Und dann kommt der Herr. Und dann kommt deine Familie. Und dann, weißt du, da kommt so vieles danach her. Weißt du, setz Prioritäten wieder in dein Leben. Und so fing ich an. Aber weißt du, immer wieder driftet man da ab. Immer wieder kommt man da vom Weg ab. Das ist bei mir also der Fall gewesen. Aber Gott korrigiert. Ich habe wieder dich. Weißt du, Gott ist nicht böse an die Gemeinde hier, dass sie so hyperaktiv ist. Sie strengen sich an, geistlich zu sein. Sie wollten Gott gefallen. Das ist die eine Seite. Aber dann gibt es die andere Gruppe, die andere Sorte von Menschen. Die sind auch da. Die wollen easy life. Alles light. So Cola light. So alles so ja einfach. Ohne Anstrengung. Auch das ist wieder ein anderes Extrem. Sie suchen Gott ohne große Kosteneinsatz und Aufwand und so weiter, so die billige Gnade. Sie suchen Lust ohne Anstrengung. Weißt du, ohne Anstrengung gibt es keine Freude, kein Leben. Sie suchen Segen ohne Anstrengung. Pastor, leg die Hände auf und segne mich. Ich tue das. Aber du erreichst viel mehr, wenn du selbst zum Herrn rufst und sagst, Herr, segne mich. Wenn der Herr dir die Hände auflegt. Wir brauchen manchmal den Dienst von anderen Menschen. Aber der größere Dienst ist vom Herrn höchstpersönlich. Viele Menschen suchen Liebe ohne Anstrengung. So käufliche Liebe oder ja geistliche Liebe in der Gemeinde. Wir sind Kinder Gottes, wir müssen uns einander lieb haben. Viele suchen Kraft ohne Anstrengung. Es gibt keine Kraft ohne Anstrengung. Je größer das Opfer, desto größer die Kraft. Denk drüber nach. Sie suchen Sieg ohne Anstrengung, ohne Kampf. Weißt du, wenn du Sieg von Gott haben möchtest, du musst auf deinen Goliath zurennen, mit nichts und gar nichts. Mit ein paar Kieselsteinen in der Tasche. Viele wundern sich, bei mir klappt's nicht. Und weißt du warum? Sie leiden unter geistlicher Magersucht. Entschuldigung, aber so ist es. Lust ohne Anstrengung, das führt zu Langeweile, zu Eintönigkeit, zu Monotie. Du frisst alles in dir hinein. Und das ist, weißt du, wenn wir Lust ohne Anstrengung, nur noch Schokolade, Chips und was weiß ich, was alles da mir vor die Finger kommt. Ja. Und wir verwöhnen uns. Und die Bibel, wir haben die zweite Gemeinde oder die nächste Gemeinde, die in der Bibel heißt, ich hab wieder dich was, liebe Gemeinde. Dass du den Geist der Isabel bei dir duldest. Weißt du, was die Isabel ist? Eine Königin, eine wunderbare Frau wahrscheinlich. Sonst hätte der Ahab sie nicht geheiratet. Aber weißt du, die sagt dem Ahab, leg dich ins Bett, ich mache das schon für dich. Leg dich ins Bett, ich besorge dir den Weingarten von diesem Naboth. Ich besorge das, leg dich ins Bett. Weißt du, verwöhnte Christentum, Leben ohne Anstrengung, es wird alles vorgekaut. Wie oft kriege ich Anrufe, ich bete für die Leute und segne die Leute. Aber ich kriege Anrufe, Pastor, kannst du mir ein Bibelwort geben, eine Prophetie, eine Weissagung, kannst du mir das geben? Ich könnte, kein Problem für mich. Aber das bringt dir nichts. In aller Liebe. Weißt du, du musst es vom Herrn aus seinem Mund hören. Du musst dein Ohr an Gottes Mund legen. Und das ist das, was dann schlägt. Gewiss, Gott benutzt Menschen. Und Gott wird prophetische Worte benutzen. Aber ich habe hier gelesen und wüsste alle Geheimnisse und könnte prophezeien. Ich weiß, ich kann prophezeien. Der Geist Gottes ist mit mir und der Herr segnet mich und gebraucht mich. Aber das ist nicht mein Auftrag. Was nützt es, wenn ich anderen diene und Gott mir nicht dient und Gott mir nicht dienen kann? Nun nebenbei, Gott fordert uns, uns nicht zu verwöhnen zu lassen, sondern komm raus. Er zeigt uns seinen Weg. Nimm dein Kreuz auf dir und folge mir nach. Viele Christen leben so wie im Zoo. Entschuldigung, Gott vergebe mir, dass ich so denke. Also, weißt du, sie sind schön in so einem Käfig, einem goldenen Käfig manchmal vielleicht, werden gefüttert, sie gehen aber nur im Kreis. Hast du schon von Tieren zugeguckt? Löwen oder Tiger, immer im Kreis. Sie werden bewundert von anderen und Kindern, sind begeistert, sie werden vorgeführt, leben wie im Zoo. So ein Christentum entwickelt sich krankhaft. Diese Tiere im Zoo sind nicht gesund. Die werden nur abgefüttert. Sie lassen sich gerne mästen. Ja, abfüttern. Hängen rum den ganzen Tag. Faules Leben. Aber in der Wildnis. Was macht so ein Tiger? Was macht so ein Löwe in der Wildnis? du der Jagder, manchmal kriegt es nicht und erreicht nicht, manchmal kämpft er vergeblich. Und das ist die wahre christliche Natur. Nicht im Zoo sein Leben zu verbringen, sondern draußen in der freien Natur und nicht wie ein Schwein im Mastall und gemästet werden nur und dann nachher die Schlachtung. Verstehst, viele leben nur für Schlachtung. Der verlorene Sohn, wie kommen dahin alle, verstehst? Der verlorene Sohn kam bis zum Schweinestall und ihm war es nicht erlaubt, von diesem Schweinefraß zu nehmen. Gott sei Dank, dass es nicht erlaubt war. Und Gott erlaubt uns auch nicht, von diesem Schweinefraß was zu nehmen. Und dort im Schweinestall, bei den Schweinen, als man ihm verboten hat, von diesem Schweinefraß was zu nehmen, besinnt er sich, ich habe doch einen Vater. Mein Vater hat noch Brot, die Fülle. Ich will nach Hause. Und ich sage dir eines, wenn uns etwas verwehrt wird, da hört die religiöse Verwöhnung auf. Was? Herr, und dann fangen wir zu suchen, da werden wir fragend, was ist mit mir los? Die religiöse Verwöhnung ohne Anstrengung und so weiter. Das hat verheerende Folgen auf das geistliche Leben der Christen. Aber wenn, ja, ich bete um den Heiligen Geist. Ich sag dir, du schätzt hinterher viel mehr etwas, wenn du um den Heiligen Geist betest und ringst und kriegst 30 Jahre nicht. Die Fülle des Heiligen Geistes. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist, von dem abgesehen. Die meisten sind nicht aufgeklärt. Das ist alles. Aber die Fülle des Heiligen Geistes, dass Gott mich gebraucht und dass Gott mich segnet und so weiter. Und das macht diese religiöse Verwöhnung, macht viele Christen süchtig. Abhängig von Menschen, von Gemeinden, von Einrichtungen, suchen immer wieder größere Erregung, Aufregung. Dann haben sie zu null Bock, wieder diese null Bock-Gefühle. Aber wahrer Glaube ist eine Herausforderung. Ich muss, ich kann, ich darf. Und zwar das mit jeder Segen ist mit einer Forderung verbunden. Ich werde herausgefordert. Ich muss diese harte Nuss knacken. Ich muss die Aufgabe lösen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss gesund werden, koste was es wolle. Und Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich. Der Mensch ist auf der Suche nach Gott, ihr Lieben. Kennst du Jesus? Bist du ihm schon begegnet, diesem Herrn? Der liebe Gott hat in jedem Herzen sein Monogramm hineingeschrieben. Jeder spürt. Weißt du, du kannst alles machen. Du darfst alles probieren. Du darfst experimentieren. Aber du merkst irgendwo, und das war der Punkt, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich bin nicht zu einem lieben Gott gekommen, weil ich Probleme hatte. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich habe Auto, habe Mädels gehabt, habe alles Mögliche gehabt. Arbeit, habe Geld verdient. Und ja, war nicht dumm. Und dann habe ich gefragt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Jetzt hast du alles. Als meine Tochter 18 wurde, plärrt sie. Sag ich, Lilian, was ist mit dir los? Sagt er, weißt du, ich habe gedacht, wenn ich volljährig bin, da passiert mit mir was. Passiert nichts, es ist nichts passiert. Sie ist nur volljährig geworden. Verstehst? Du hast alles erreicht. Das Leben geht weiter. Gott hat in jedem Menschen sein Monogramm hineingelegt. Kirchenvater Augustinus, er sagt in seinen Bekenntnissen, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe in Gott findet. Bis es wirklich in die Hände Jesu hineinkommt, in die Macht Gottes. Und die Frage nach Gott ist die Elementarfrage, die Grundfrage des Menschen. Die Frage nach Gott lässt uns nicht los. Ist das wirklich alles? Kenne ich Jesus? Ja, ja, du bist in der Kirche. Aber kennst du ihn wirklich? Ich denke an Friedrich Nietzsche. Er hat als 14-jähriger Junge ein Gedicht geschrieben, dem unbekannten Gott. Ist im Pfarrhaus groß geworden. Vater und Mutter sind Pfarrer, Theologen gewesen. Und wächst im frommen Haus. Gott, du bist mir ein Unbekannter. Ich habe nicht die Zeit, das Gedicht hier vorzutragen, aber der unbekannte Gott. In seinem Zarathustra als Gottessucher. Und da beschreibt er, und so kommt sich Nietzsche vor, wie er durch den Marktplatz läuft und mit der Laterne nachts den lieben Gott sucht. Und so sind wir Menschen, wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Gottsucher. Du musst nicht als Gottsucher unbedingt ein Mystiker werden, als Asket oder in die Wüste gehen oder nach Israel pilgern oder Mekka oder nach Rom. Gott sagt, suche mich hier, wo du stehst, da, wo du bist, da, wo du lebst. Gott ist nicht weit weg. Weißt du, in der Bibel, als Moses dem Herrgott begegnet, dann heißt es, als er fragt, wie heißt du, stell dich mal vor wenigstens, ich bin der Daseinende Gott. Gar nichts Besonderes. Ich bin der Daseinende, ich bin hier. Gottsucher. Ich möchte mit einem Gottsucher in der Bibel noch ganz schnell vorbeigehen und den mal ein bisschen betrachten. In Lukas Kapitel 19, Vers 1 bis 10 ist die Geschichte zum Nachlesen. Zachäus. Zachäus war ein Gottsucher. Er ging nicht nach Rom, Mekka oder Jerusalem. Er blieb in sein Jericho, dort am Zoll. Dort arbeitete er und dort spielte sich sein Leben ab. Und er wusste, hier muss Jesus vorbeikommen. Zweimal ist er schon vorbeigegangen. Und hier wird er wieder vorbeikommen, wenn er nach Jerusalem geht. Und was macht dieser gute Mann? Das war kein armer Bettler. Ein Bettler würde, wenn ein Bettler auf den Baum steigt, sagen, naja, gut. Aber hier, er war ein prominenter Geschäftsmann im Maßanzug, der Oberzöllner von Jericho, steigt auf einen Baum, auf eine natürliche Erhöhung und strengt sich ein wenig an, dann ist es bestimmt nicht mehr der Jüngste gewesen, bis er auf diesem Maulbeerbaum da hochkommt, weil er so klein von Gestalt ist. Das hat alles seine Geschichte, warum er auf einen Baum gestiegen ist. Ich komme nachher darauf zurück. Weißt du, du denkst, du findest Gott, aber ohne persönliche Anstrengung wirst du ihn nicht finden. Suchet mich. Fang an zu fragen. Und zuerst einmal ist diese natürliche Anstrengung. Fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, Gottes Wort zu hören. Fang an, Leute zu fragen, die Gott kennen. Kennst du Jesus? Und dann werden die sagen, naja, wir haben in Frankfurt Oder missioniert mal. Dort hatten wir eine Gemeinde Zeit lang. Und dort missioniert und verteilt einer unserer Geschwister ein Handzettel auf der Straße und sagt, möchten Sie nicht zu Gott kommen? Dann schreit sie. Und da kam nachher zurück und sagt, was ist da passiert? Was habe ich falsch gemacht? Schreit sie, ich will noch nicht sterben. Verstehst du? Möchtest du zu Gott? Die Frau hat was begriffen. Man kann Gott nur begegnen, wenn man stirbt. Bedenke, dass du sterblich bist. Komme ich wieder zurück zu diesem Punkt. Bedenke, dass du sterblich bist. Weißt du, überleg einmal, was bleibt, wenn du gestorben bist? Der reiche Kornbauer hat gehortet, gehamstert, hat viel erreicht. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und das wird es sein, dass du bereitet hast. Der war fleißig. Und Jesus hat nicht den Fleiß verdammt und verflucht. Nein. Was wird die Seele davon haben? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Dieser Zachäus, er hat eine innere Sehnsucht, einen Wunsch. Er steigt auf einen Maulbeerbaum. Das ist auch wieder so geheimnisvoll, Maulbeerbaum. Baum, wo die Seidenraupen genährt werden, also wo man Seide produziert. Auf so einen Baum, also wirklich steigt raus und denkt, hier kann mich niemand sehen, hier sieht mich niemand. Nikodemus kam nachts zu Jesus. Wir wissen ja, weißt du, wir dürfen Fragen stellen, nachts zu Jesus kommen. Kennst du Jesus? Bist du? Sollen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer sogar selber, der noch ganz ruhig steht, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt und dann in Ekstase fällt. Dieser Johannes sitzt im Gefängnis und fragt über seine Mitarbeiter, sollen wir, Jesus, bist du der verheißene Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Du siehst sogar tiefgläubige Menschen, sogar im Mutterleib, Johannes der Täufer war der Einzige, der im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Und der fragt, der so begnadigt war, der von Gott seinen Namen bekommen hat, bist du es oder sollen wir jemand anders warten? Bist du es? Verstehst? Das ist eine Frage, die Christen stellen sollen, nicht die Weltmenschen, nicht die Ungläubigen. Das ist eine Frage der Gläubigen. Kennst du Jesus? Und da sitzt dieser Zachäus auf diesem Geldbaum, diesem Maulbeerbaum. Er will Jesus sehen. Weißt du, er hat schon so viel Sonderbares über ihn gehört. Und du hast auch so viel Merkwürdiges über Jesus gehört. Über Gott, die Welt und den Teufel. In der Bibel heißt es, Zachäus wollte gerne Jesus sehen, wer dieser war. Wie dieser wirklich war. Der moderne Mensch hat es verlernt, Gott zu suchen. Er sucht aber jeden Blödsinn, jeden Ramsch, jeden Mist. Weiß nur nicht Gott, das Wichtigste in seinem Leben. Er sucht alles, nur Gott nicht. Aber dieser Zachäus war ehrlich. Er sucht die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Leute erzählen so viel. Die Juden sagen das,
Die Heiden sagen das, die Römer sagen das, die Ägypter sagen das. Und ich renne hinter dem Geld her. Weißt du, die meisten Menschen suchen nicht Gott, sondern sie suchen das Materielle, das Sichtbare. Rennen hinter jedem Guru her, hinter jedem Geistheiler, hinter jedem Zauberer, hinter jeder Hexe und lassen sich verhexen. Glauben jede Lüge. Kannst erzählen, je dramatischer du eine Sache erzählst, desto eher glauben die Leute. Erzähle etwas Mysteriöses, Merkwürdiges. Ich war dort und dort. Und dann glauben sie, ohne dich nachzuprüfen und nachzufragen. Die Menschen werden verzaubert. Und da muss noch einer kommen mit einer großen Ausstrahlung, mit einer großen Aura. Verstehst du, da kommt er. Oh, und da fallen sie schon um, wenn sie den angucken. Ja? Ich bin in einer Versammlung mal in, eine nicht-christliche Versammlung, eine Versammlung von TM, das ist also hinduistische Bewegung bei einem Guru gewesen. Wollte mal gucken, denn die Leute haben da unheimliche Sachen erzählt, was da alles so passiert. Der Mann kommt reingeschwebt im Saal, muss es vorstellen, ein Yogi. Wenn du sowas siehst, verstehst, der kommt reingeschwebt, ohne den Boden zu berühren im Saal, dann sagst du, Mensch, da ist doch eine Macht am Werk, deine Kraft am Werk. Ich war ergriffen, habe gesagt, guck mal, der zaubert. Und wir haben in der Bibel, dass der Antichrist sogar Feuer vom Himmel holen will, wie der alte Prophet Elia. Kein Kunststück. Und die Leute fallen, als dieser Guru reinkam, lagen die schon alle auf dem Boden. Denn das war so was Besonderes für denen. Das war ein alter Mann mit einem langen Bart. Und so lange Gewänder. Aber das Äußere fasziniert manchmal viele Menschen. Der moderne Mensch glaubt sofort, wenn er etwas sieht. Deshalb, wir werden verzaubert und wir werden, Simon der Zauberer hat das ganze samaritische Volk verzaubert. Das ist die Kraft Gottes. Und den Heiligen Geist hat er gar nicht gekannt, als Petrus dann runterkommt nach Samaria. Kennst du Jesus? Und er hielt sich zur Gemeinde, er hielt sich zum Philippus, er hat sich sogar taufen lassen. Du siehst also, das alles sagt noch gar nichts. Bis Petrus kommt und Petrus hätte dem Mann auch nichts gesagt, wenn er nicht so dumm gewesen wäre. Kannst du mir die Gabe verkaufen, dass ich auch den Heiligen Geist austeilen kann? Ja, und erst dann ist die ganze Sache aufgeflogen. Weißt du, irgendwann fliegt etwas auf. Du glaubst es gar nicht, aber es passiert so. Gott ist ein Gott, der wirkt und arbeitet. Gott lässt die Sache ausreifen, auswachsen, entwickeln. Wir sollten wieder anfangen, nach Realität zu fragen. Was ist die Realität? Was ist die Wirklichkeit? Was hat etwas Wert? Was ist bleibend? Paulus schreibt in einer seiner Briefe und sagt, alle Werke müssen durchs Feuer durch. Alles, was du gearbeitet hast, auch das, was ich getan habe, was du getan hast, verstehst du, alles, was zählt, alles muss durchs Feuer durch. Und wir verwenden so viel Stroh. Weißt du, was Stroh ist? Begeisterung. Oh, Feuer und Flamme. Aber was bleibt von der Begeisterung? Ich habe mal irgendwo draußen gepredigt und da kommt jemand auf mich zu und sagt, ach komm, regen Sie sich nicht auf. Das ist alles nur, nein, meine Kumpels und meine Freunde, als ich denen erzählt habe, dass ich Christ geworden bin, dann sagen sie, ach, das ist alles nur Strohfeuer. Aber ich bin Gott so dankbar. Schon über 50 Jahre heizt der liebe Gott mit Stroh bei mir. Ich bin begeistert von Gott. Ich bin enttäuscht von Kirchen, von Religionen, von Gemeinden, von Menschen. Ich bin frustriert, was ich da alles sehe. Aber ich bin von Jesus begeistert. Von Jesus erfüllt. Von Menschen bin ich enttäuscht. Muss ich ehrlich sagen, ich bin von so vielen, vielen, vielen Menschen enttäuscht. Aber je mehr ich von Menschen enttäuscht wurde, desto näher bin ich zu Gott gekommen. Durch die Enttäuschungen bin ich zu Gott gekommen. Und da haben wir gesagt, weißt du, ich bin in eine Gemeinde mal gekommen und habe eine Gemeinde mit übernommen. Ich habe mehrere Gemeinden so nebenbei noch betreut. Dann habe ich gesagt, liebe Leute, ihr könnt mich als Prediger akzeptieren, aber ich sage euch eines, ich werde euch alle enttäuschen. Darauf lege ich sogar an, dass ihr nicht an mich glaubt, sondern an Jesus glaubt. Dass ihr nicht mir vertraut, sondern Jesus vertraut. Dass ihr nicht mir auf mich hofft, sondern dass ihr auf Jesus hofft. Er ist die Hoffnung. Und ich muss sagen, weißt du, die Leute müssen an einem enttäuscht werden. Sagen, im Himmelswillen, was bei dem, bei der möglich ist. nur so finden wir die Wahrheit. Ist das wirklich alles? Weißt du, heutzutage werden die Menschen überall suchen Gott. Also jetzt, ich möchte zu ehrlichen Gottsucher sprechen. Bei jeder Sekte, bei jeder Esoterik, in der Wissenschaft, in der Aufklärung, auf jeden Misthaufen suchen sie Gott. Aber sie finden Gott nicht, sondern Gott findest du in deinem Herzen, in deiner Seele, in der Tiefe, nachts, wenn du schläfst. Und dann sitzt du auf deinem Baum, verstehst du, wie dieser Zachäus. Und Baum ist etwas Natürliches, was ich erkannt habe, was ich gelernt habe, was ich studiert habe, was ich erfahren habe, was ich gesehen habe. Komm runter. Auch was du an Enttäuschung erlebt hast. Komm runter. Komm runter von deiner Einbildung, Besserwisserei und den ganzen Phantoms. Wieder komm runter zur Wirklichkeit. Kennst du Jesus? Komm runter. Komm da, wo ich bin, da wo Jesus war, auf dem Boden der Realität. Zachäus, dieser reiche Pinsel oder Knülch oder wie ich den nennen möchte, sitzt da und beobachtet von oben alles, was Jesus ist und was Jesus kann und was Jesus tut. Dieser Steuereintreiber, so ein Fiesling, Entschuldigung, verstehst du, die Leute drückt und piesackt. Und gerade zu dem will Jesus einkehren. Stell mal sowas vor, komm runter. Aber der kann nur zu uns einkehren, wenn wir runterkommen, wenn wir demütig werden. Und das ist ein Geheimnis. Kennst du Jesus, du lernst Jesus kennen, erst wenn du sagst, ja, mach mit mir alles, was du willst. Ich will nur dich kennenlernen. Und Zachäus war willig. Der Herr hat es gesehen, dass er das ist. Jesus steht vor ihm. Sein Problem, er wollte Jesus sehen. Das war das Problem. Und jetzt hast du die Möglichkeit, komm runter. Komm runter, demütige dich. Und vielleicht wirst du Gott finden, durch Krisen, durch Schwierigkeiten, durch Probleme, durch Krankheit. Du wirst nicht Gott finden, wenn du im Lotto gewinnst. Ich sage dir, wenn du im Lotto gewinnst, da wirst du alles verlieren, noch das, was du noch hast. Du wirst nicht glücklich. Sein Schicksal steht vor ihm, Zachäus. Dieser Jesus von Nazareth, den du sehen möchtest. Du musst runterkommen auf der Ebene Jesu. Er, obwohl er göttlicher Gestalt war, nahm Knechtsgestalt an. Er war ein Diener. War ganz normal, ganz natürlich. Die ganzen frommen Gottsucher sind nicht normal. Weißt du, da beten sie, da fasten sie. Ich bin mit eingeschlossen. Da lesen sie alle Bücher, gucken alle Filme an, besuchen sämtliche Gemeinden der Reihe nach, sind Mitglieder in sämtlichen Gemeinden, machen alles. Aber dann komm runter von deiner frommen Spinnerei, Entschuldigung. Dort ist die Luft zu dünn für dich, um Gott zu finden. Du musst runter. Und runter von deinem Jägersitz, wo du alles beobachten kannst und genau sehen kannst, wo was passiert und wie das passiert und wie das zusammenhängt. Wenn du Gott erleben willst und Gott kennenlernen willst, du verstehst von dem allmächtigen Gott gar nichts, überhaupt nichts. Denn, weißt du, du denkst, du verstehst die Zusammenhänge, wie das alles funktioniert. Gott arbeitet querfeldein. Da gibt es keine Zusammenhänge. Weißt du, ohne Grund. Ohne Grund. Da höre ich doch in der Bibel, und Gott, du hast die Erde aufgehängt im Nichts, im Null, im Weltraum. Und Zachäus sitzt dort auf diesem Maulbeerbaum, hinter Blätter versteckt. Was sind Blätter? Das sind gute Taten, gute Werke. Zachäus, komm runter hinter deinen guten Taten. Ja, ich bete, ich faste, ich gebe, ich helfe den Armen. Nein, du betrügst die Leute, wenn es drauf ankommt. Und betrügst dich selber. Und das ist der schlimmste Betrug. Selbstbetrug ist der schlimmste Betrug. Komm runter. Du findest das Göttliche nicht dort oben auf dem Baum. Wir wissen ja, der Teufel, die Schlange, hat die Eva im Garten Eden versucht mit der Frucht des Baumes. Und jetzt denkt der arme Zachäus, das muss ich noch höher, noch die Spitze des Baumes erreichen. Vielleicht finde ich noch Erkenntnis. Vielleicht mache ich noch Gottes Erfahrung. Komm runter. Komm runter. Es ist interessant. Ostwärts von Babylon und westwärts von Babylon. Westwärts von Babylon sind diese persönlichen Religionen, Islam, Christentum, Judentum. Und ostwärts von Babylon sind die Kopfreligionen. Hinduismus, Buddhismus, Konfuzius, Zarathustra. Also verstehen. Komm runter. Komm runter. go west. Versuche den lebendigen Gott zu finden, den persönlichen Gott. Sag ich, komm schnell herab sogar, nicht langsam, zögere nicht. Das könnte die letzte Gelegenheit sein für dich. Denn schon zweimal ist Jesus durch und alle guten Dinge sind drei. Folge dieser inneren Neugier, was in dir drin steckt, bevor du verloren gehst, bevor es kein Zurück mehr gibt. Er will Jesus sehen, schließt sein Büro, muss vorstellen, als Oberzöllner. Vielleicht ist gerade an diesem Tag gute Einnahmen. Schließt sein Büro und sagt, ich muss Jesus sehen, hat ein ehrliches Verlangen. Lukas 19, Vers 5. Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute noch in deinem Haus Gast sein. Schnell, schnell, schnell. Weißt du, wir müssen uns beeilen, denn bedenke, du bist sterblich. Wer weiß, ob du noch eine dritte, vierte Gelegenheit hast oder fünfte. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu einem Menschen. Das ist der blinde Bartimäus. Plötzlich schreit er, Jesus von Nazareth, du Sohn Davids, in Jericho, erbarm dich meiner. Er wusste, der Herr ist schon einmal vorbeigegangen, hat es mich nicht interessiert. Das zweite Mal vorbeigegangen, hat es mich auch nicht groß interessiert. Und er wusste, wenn er nochmals kommt, das ist meine Chance. Erbarm dich meiner. Und dann schreit er und Jesus erbarmt sich und dass er sehend wird und wird geheilt. Zachäus begreift genau das Gleiche. Jetzt ist meine Chance, meine Gelegenheit. Und es gibt Gelegenheiten und wir sollten die Gelegenheiten nützen. Gottes Stunden nützen. Du weißt nicht, wann die nächste Gottesstunde kommt. Ich habe in Stuttgart einen Mann gehabt, der, sowas habe ich nicht noch nie so beobachtet, noch nie so gesehen und noch nie so erkannt. Dann sagte er, weißt du, vor so und so vielen Jahren, ich glaube 30 oder 40 Jahre waren es, habe ich die Chance gehabt, ich stand in einer Großversammlung bei Billy Graham und der Billy Graham ruft und zeigt mit mir auf dem Finger, erzählt meine ganze Geschichte und sagt, komm heute und dann singt der Chor, so wie ich bin, so muss ich sein. Und der Herr sagt, komm heute und statt dass ich nach vorne zum Altar gegangen bin, bin ich raus zur Tür und abgehauen. Aber ich habe in dieser Zeit die Hölle durchgemacht. Ich habe Gottes Stunde verpasst. Und dann habe ich gesucht, aber ich habe es nicht mehr gefunden, den Anschluss. Ich habe die Stunde Gottes verpasst. Und er hat dreimal gerufen und mit dem Finger gezeigt und mich angeguckt sogar. Also das hat er alles so erzählt. Und dann war irgendwo wieder so eine Evangelisation. Und dann rennt er nach vorne, wirft sich auf den Boden und sagt, jetzt Gott, lieber Gott, ich darf kommen. Und Gott hat ihn berührt. Gott hat ihn berührt. Aber weißt du, manchmal vergehen 30, 40 Jahre. Und die Gnade Gottes ist weitergezogen. Und jetzt muss warten, bis wieder was passiert. Bis wieder Gottes Stunde ist. Bis Gott wieder gnädig ist. Bis Gott wieder barmherzig ist. Zachäus wusste, jetzt ist die Stunde. Jesus will zum Zachäus ganz persönlich nach Hause kommen. Einen persönlichen Besuch machen. Ich muss in dein Haus einkehren. Nicht hier auf der Straße. Privat. Persönlich. Durch die Gegenwart Jesu entdeckt Zachäus, was einzigartig ist, was wahr ist, was ewig ist. Weißt du, die ganze Predigt, Jesus hat nicht bei ihm zu Hause gepredigt, hat vielleicht ein bisschen was gegessen. Das war alles. Ich muss in deinem Hause sein. Aber plötzlich passiert etwas, dass er schlechtes Gewissen bekommt. Und in der Gegenwart Jesu merkt der Mensch, was ihm fehlt. Wenn da jemand kommt und sagt, kennen Sie Jesus? Verstehst du? Du musst nicht warten, bis eine Feuerflamme vom Himmel fällt. Nein. Gott spricht in stillen Stunden unmerklich. Gott spricht durch Menschen, durch die du gar nicht glaubst. Du wolltest sie bekehren, aber die bekehren dich. Zachäus, jetzt oder nie. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Du willst Jesus erleben. Und jetzt ist er zu dir gekommen und Zachäus, Herr, plötzlich platzt er raus, wenn ich jemanden betrogen habe. Wieder gut machen, was alles so passiert. Wir hören, weißt du, bisher hat er nur vom Hören und Sagen von Jesus vernommen, aber jetzt hat der Herr ihn berührt, ihn getroffen und jetzt plötzlich merkt er, du, alles was ich weiß, ist viel zu wenig. Ich kenne Jesus gar nicht, verstehst du? Die Sehnsucht im Leben vom Zachäus hier, runter vom Baum. Erst wenn Jesus zu dir nach Hause kommt, zu mir nach Hause kommt, in mein Leben hineinkommt, passiert das Wunder. Nicht solange du in der Gemeinde sitzt. Ich muss euch ehrlich sagen, bei mir passieren die meisten Wunder nachts im Bett, wenn ich schlafe. Ja, wo das Gott zu mir redet. Und Gott redet nachts, wenn wir schlafen, durch Träume, durch Unruhe, durch ja, durch ein Bibelwort, was auch immer ist, kannst nicht schlafen. Das sind die Stunden, selige Stunden sind das. Selige Augenblicke, wenn du nicht schlafen kannst. Gott will etwas tun, Gott will etwas zeigen und alles Große ist nachts im Traum und sonst wie geschehen. Nicht am helllichten Tag. Da sind wir so zerstreut, da sind wir so beschäftigt, da haben wir keine Zeit, um Jesus kennenzulernen. Da sind wir so eingebildet. Zachäus, ich muss zu dir kommen. In deinem Haus muss das Heil passieren. Da passiert die Veränderung. Und dort zu Hause hört seine ganze Sündhaftigkeit auf. Die ganze Habgier, nur haben wollen, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Das ist jetzt plötzlich bekehrt, sich und er gibt und gibt und gibt. Den Armen die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich. Die Gegenwart Jesu erlöst ihn von der ganzen Unehrlichkeit. So ich jemanden betrogen habe. Du sagst, du bist ein ehrlicher Mensch. Denk an deine Sterblichkeit. Wir stehen eines Tages alles vor Gott. Und da werden Bücher aufgeschlagen. Ich bin Gott so dankbar, dass ich ja eine Scheintod-Erfahrung gehabt habe. Ich war nur kurz vor ein paar Sekunden. Ich bin von meinem Motorrad geflogen, gegen eine Wand aufgeprallt. Glücklicherweise habe ich Sturzhelm angehabt. Und in dem Moment, wo ich vom Motorrad wegfliege, gegen die Wand anpralle, sehe ich mein ganzes Leben, wie es läuft, ab. Ich bin als junger Christ, war getauft. Weißt du, was ich gesehen habe? Da stehen drei Männer. Es war so Bergstraße im Bayerischen Wald. Ich kann die Straße noch beschreiben, die ich gesehen habe im Geist. Oder in diesem Koma, da wo ich am Boden lag. Da sehe ich die Straße und da stehen drei Männer, die versperren mir den Weg. Das sind meine Freunde gewesen. Drei Freunde, mit denen ich ein Techtelmechtel hatte. Oder Sachen passiert sind. Waren die böse? War ich böse? Wir waren beide. Oder beide, alle drei und vier waren nicht gerecht und nicht korrekt. Und dann bin ich wieder zu mir gekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin auf die Leute zugegangen und ich habe die ganz klar im Gesicht, also ganz klar gesehen, habe gesagt, du, ich möchte alles um Vergebung bitten. Egal ob Schuld hin, Schuld her, das spielt jetzt keine Rolle. Ich brauche Frieden. Ich habe dich gesehen und dann bin ich zum Nächsten gegangen und dann zum Übernächsten gegangen und habe reinen Tisch gemacht. Verstehst du? Und das hat mir meiner Seele so gut getan. Und genau das passiert, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, da passiert reinen Tisch. Wenn ich Leute höre, verstehst du, so, die im Koma waren, vielleicht auch in Narkose, die erleben Dinge, die sehen Dinge, hören Dinge. Und das ist, wie Gott arbeitet an den inwendigen Menschen. Wir haben sonst keine Stille. Und da lernst du Gott kennen. Nicht in der Predigt. In der Predigt wird vieles gesagt und dann sagst du, Quatsch, hör doch auf, Pastor. Nein, aber verstehst, Gott spricht durch das, was du nicht gehört hast und nicht hören wolltest, gerade in solchen Stunden. In der Gegenwart Jesu löst sich da so vieles auf, so ich jemanden betrogen habe. Der Zachäus wird ehrlich und er fängt an, sich zu verschenken, auszuteilen, weiterzugeben, zu vergeben, korrekt zu sein. Erst die Gegenwart Jesu reinigt sein Leben. Kennst du Jesus? Lass Jesus in dein Leben hineinkommen. Warte nicht, bis du im Koma fällst oder schweren Unfall hast. Ich habe so viele Menschen in meiner Seelsorge, in meinem Dienst schon erlebt, die große, schwere Unfälle hatten. Die waren nicht Christen vorher. Die haben mit Gott und Glauben nichts auf dem Hut gehabt. Aber hinterher, die kamen und sagten, ich möchte mein Leben mit Gott und Menschen in Ordnung bringen. Und das hat niemand gesagt. Die waren nie in der Kirche, nie im Gottesdienst. Aber die innere Stimme, der Geist, das ist der Heilige Geist. Die Gegenwart Jesu befreit uns von jeder Verschlagenheit. Durch die Anwesenheit Jesu merken wir, wie egoistisch wir sind, wie selbstsüchtig wir sind. Ja, ich bin in Ordnung. Nein, bilde nichts ein. Vor Jesus sind wir alles arme Bettler. Und wären auch arm. Gib alles in Arm. Alles, was ich gestohlen habe, gebe ich zurück. Als ich Christ wurde, nach meiner Bekehrung, nach meiner Taufe, nach meiner Hingabe zu Gott, plötzlich passiert mir etwas, was noch nie in meinem Leben bisher passiert. Hast du schon mal Schraubenschlüssel in der Hand gehabt und das predigt dir? Einen Hammer in der Hand gehabt, das predigt dir? Eine Flexmaschine, eine Schleifmaschine in der Hand gehabt und das predigt dir? Weißt du, was sie mir alles gesagt haben? Ich bin gestohlen. Ich bin gestohlen. Ich hab nie an Stehlen gedacht. Ich nannte das modern, organisieren. Ich habe so mitgehen lassen von meiner Firma, was ich gebraucht habe. Und dann bekehre ich mich und dann muss ich zurückbringen. Einen ganzen Opel Kapitän habe ich damals noch gefahren. Dann der ganze Kofferraum voll mit gestohlenem Zeug. Ich fahre rum, ich habe keinen Frieden, keine Ruhe. Mir ist Jesus begegnet. Der Herr Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Das war also meine Gotteserfahrung, meine Gotteserkenntnisse. Er hat mir alle meine Sünden vergeben. Und dann sagt er, und was ist mit dem? Das ist gestohlen. Das ist gestohlen. Ich habe die halbe Werkstatt zusammengeklaut. Entschuldigung, aber das bin ich gewesen. Dann stehe ich da. Und das Schlimmste dabei war noch mein Chef. Der war der Älteste in der Gemeinde, wo ich war. Der hat 5 Töchter gehabt. Eine hat auch von mir sehr gut gefallen. Versteht? Und jetzt muss ich mich offenbaren. Leute, ich wäre am liebsten im Boden untergegangen, vom Haifisch verschluckt worden oder was weiß ich alles. Ich habe alles zusammengepackt. Ich habe gebetet und gefastet. Lieber Gott, hilf mir, dass ich die Dinge in Ordnung bringen kann. Ich will ja Jesus gefallen. Ich will ja in den Himmel kommen. Ich will nicht, dass diese Dinge mich hier unten auf die Erde festnageln. Nichts geklappt. Bin ich bis zur Tür vorgefahren? Wollte ich klingeln? Nee. Du blamierst dich. Da schmeißt dich raus. Da ist die Freundschaft zu Ende. Du wirst sogar aus der Gemeinde ausgeschlossen. Was weiß ich? Was ich mir so alles ausgemalt habe, was da alles passiert, wenn ich sag, was da los ist. Zweites Mal wieder einen Anlauf genommen, nicht geklappt. Ich habe gesagt, Johannes, du bist so ein Feigling, so ein Waschlappen. Ich habe mich fast verflucht. Ich wollte, aber ich schaffte nicht, weil ich zu feige war. Mein Menschsein, mein Stolz. Und das dritte Mal habe ich gesagt, lieber Gott, lieber sterbe ich, der kann mich totschlagen jetzt, kann machen, was er will. Bin an der Tür, habe gedrückt und da stand, ach Johannes, was kann ich für dich tun? So hat er immer geredet. Was kann ich für dich tun? Er sagt, kommst mit zum Auto. Ich will dir was zeigen. Mach ich meinen Kofferraumdeckel auf. Da sagt er, das ist alles aus unserer Firma. Sag ich, ja genau. Jetzt muss ich in Ordnung bringen. Und du weißt, ich bin Christ geworden. Bin ja getauft worden. Und ich möchte die Dinge in Ordnung bringen. Er hat mich verstanden. Weißt du, glücklicherweise, er war auch ein Christ. Er war auch ein Kind Gottes. Und Kinder Gottes verstehen die anderen, wenn jemand beichtet und jemand ehrlich seine Dinge bringt. Dann sagt er, hat ein bisschen rumgewühlt, dann sagt er, das und das kannst du behalten, die Flex, die Bohrmaschine und das gibst du zurück. Und so nach und nach, und ich sag das, der Werkzeugausgabe, dass du Sachen zurückbringst. Und da wäre ich so froh. Was glaubst du, was mit mir passiert ist? Ich bin um die Ecke gefahren auf den nächsten Parkplatz, habe ich Gott gelobt und gedankt und gepriesen. Eine Last ist von mir genommen worden. Lasten verschwinden, wenn du zu Jesus kommst. Wenn du reinen Tisch machst. Wiedergutmachung. Das ist ein Thema, was die meisten Leute gar nicht beachten. Wiedergutmachung von was alles so passiert ist. Alles so fremdes Gut, was du ereignet hast. Ja, geistlich übertragen. Weißt du, du hast mitgehen lassen irgendwo. Ich werde nie vergessen, wir waren damals noch in der Friedrichstraße in der Gemeinde, also die Gemeinde in der Friedrichstraße gab. Wir hatten eine rumänische Gruppe eingeladen gehabt, Musikgruppe, Zigeunergruppe natürlich. Die sollten Musik machen. Die kommen raus aus der U-Bahn und was passiert? Kommt ein Zöllner und kontrolliert sie und nimmt ihnen sämtliche Geigen ab. Also was ich mitgekriegt habe, waren es 9 Geigen, die haben geheult, unsere Instrumente sind futsch und die sollten bei uns in der Gemeinde auftreten. Sie haben eine offizielle Einladung gehabt von mir, von der Gemeinde. Die ganzen Geigen sind futsch. Er war der Inspektor, hat die Sache geleitet. Nach Jahren, ich bin schon in der Nazelkirchstraße 51 gewesen, also in der Gemeinde, im Gemeindezentrum, da ruft mich eine Frau von Potsdam an. Sagt sie, Sie sind bestimmt der Pastor Matutis. Können Sie noch erinnern, vor Jahren, da ist eine Zigeunergruppe gewesen, hat der Zoll die Geigen abgenommen. Können Sie sagen, wie viele Geigen waren? So habe ich gesagt, ich weiß es nicht genau, aber von neun Geigen weiß ich was. Nein, da waren genau 10 Geigen. Sag ich, wieso denn das? Ja, mein Mann hat eine Geige mit nach Hause genommen. Diese Geige hing ein ganze Jahre an der Wand bei uns im Wohnzimmer. Wir haben uns scheiden lassen. Ich möchte diese Geige nicht haben. Sie können die Geige abholen. Verstehst du, nach Jahren wird die Sünde offenbar. Ruft sie an. Die Geige kann abgeholt werden. Schlechte Gewissen. So arbeitet Gott. Weißt du, offiziell alles in Ordnung, verstehst du, das war angegeben. Wir haben auch diese Geige nachher später zurückbekommen. Der Inspektor wurde dann nach Potsdam versetzt, aufgrund dessen, weil er sie unfair verhalten hat. Christen gegenüber, offizielle Einladung und dergleichen. Mein Mann war der Inspektor und die Geige hing bei uns an der Wand im Wohnzimmer. Du weißt gar nicht, was bei dir manchmal vielleicht zu Hause hängt. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit hier jemanden besucht und mach so, ja, sitz beim Kaffee und wir trinken Kaffee und da ist fast eine halbe Galerie in der Wohnung. Denke, Mensch, tolle Bilder, kunstvolle, große Werke. Ja, sagte, das ist von meinem Vater. Und später habe ich nachgedacht und bin ein bisschen nachgegangen der Sache. Als ich dann zu Hause war, war oft von Juden weggenommen worden. Haben die sich so aufgehängt, was weiter vererbt. Dann wundert man sich, da ist kein Segen auf dem Haus, kein Segen auf der Familie. Den Juden weggenommen, da klebt ja Blut an der ganzen Geschichte. Zachäus, sein Gewissen fängt an zu schlagen. Kommt alles raus, was er zusammengehamstert hat. Er sitzt so in einem schönen goldenen Käfig, das ist alles perfekt, alles in Ordnung. Weißt du, er könnte glücklich und zufrieden sein, aber nein, da ist etwas. Ist das wirklich alles? Kenne ich wirklich Jesus? Sind mir meine Sünden wirklich vergeben? Vielleicht ist es nur ein Bleistift, ein Kugelschreiber, das du mal aus dem Büro mitgenommen hast in den Lehrjahren. Kann doch so vieles sein. Verstehst du? Plötzlich fangen diese Dinge zu reden. Die Gegenwart Jesu, wenn du anfängst, in der Gegenwart des Herrn hineinzukommen, Jesus kennenlernen willst, denk nicht, dass da Himmelserscheinungen bekommst, dass die Engel rumspringen und tanzen oder Himmelsleiter siehst. Nein, da siehst du die Dinge, die nicht in Ordnung sind, die nicht stimmen. Da kriegst du Augen und Ohren nicht mehr zu. Weißt du, da merkst du plötzlich, was Wert hat und was keinen Wert hat. Anderen erzählen und vorpredigen, aber dann selbst, da findest du so noch so viel, was gar nicht dir gehört. Jetzt hat Zachäus plötzlich gemerkt, was passiert ist. Die Sehnsucht nach Jesus. Jesus räumt zuerst einmal im Leben eines Menschen auf. Das ist, kennst du Jesus? Da fahren die ganzen Dämonen aus, die ganzen Vergiftungen, das Ganze. Wenn Leute zu uns in der Gemeinde kommen, weißt du, was dann passiert? Die sind so versaut von der Esoterik, versaut vom Spiritismus, versaut vom Humanismus, versaut vom Internet. Im Internet, da sind viele gute Sachen, Gott segne das Internet, aber da ist auch so viel Blödheiten drin, in aller Liebe. Weißt du? Und dann wundern sich die Leute, was da los ist mit mir. Gott sieht unsere Sehnsucht. Und Gott sagt, raus, reinige, guck das Programm gar nicht mehr an. Durch Enttäuschungen und so weiter fliegt oft dieser ganze Schwindel auf. Durch diese Ehescheidung, wie bei dieser Frau hier in Potsdam. Ich möchte das nicht mehr in meiner Wohnung haben. Mein Mann hat es mir gelassen. Verstehst du? Andere Leute lassen was zurück. Lassen sie so ein Kuckucksei bei dir zurück. Und dann wundert sich, was passiert mit meinem Leben. Vielleicht bist du ein Wahrheitssucher. Du suchst die Realität. Was ist die Wahrheit für mein persönliches Leben? Du willst Gott kennenlernen, diesen Dasein Gott. Und plötzlich sagt der Herr, als Moses das erlebt, Moses, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf dem heiligen Boden. Mach nicht so weiter wie bisher. Ich bin der Herr, der dich allmächtig und so weiter. Mir gehört alles. Ich bin derselbe ewige Gott, der Unveränderliche. Bin der Heilige, ein verzehrendes Feuer. Zieh deine Schuhe aus, Mann. Und da fängt Moses seine Berufung. Aber, weißt du, Moses war kein Dummkopf. Der war gebildet in aller Weisheit Ägyptens. Plötzlich sagte, als Gott ihm begegnet, ich kann nicht reden, Gott, ich stottere. Ich bin unbegabt. Weißt du, plötzlich merkst du, ich kann gar nichts vor Gott. Ich habe meine Schuhe ausgezogen, meine Gewohnheit. Weißt du, diese Latschen, manche sind so gewohnt, seine Latschen, die sind schon so ausgetreten. Zieh deine Gewohnheiten aus, leg sie ab. Auch das ist, kennst du Jesus, damit du neue Gewohnheiten bekommst. Kennst du Jesus? Willst du ihn wirklich kennenlernen? Sei ehrlich. Wer Gott kennenlernen will, und jetzt komme ich zu einem Punkt, was mir noch ganz schnell wichtig ist, du kommst an Jesus nicht vorbei. Egal, ob du Jude bist, Moslem, Hindu, Buddhist, Christ, Faschist, Sozialist, du kommst an Jesus nicht vorbei. In keinem anderen Namen ist Heil. Auch, es gibt auch keine andere Offenbarung als nur Jesus. Wer Jesus nicht will, der bleibt im Keller und im Dunkeln. Komm runter vom Baum, Zachäus. Weißt du, Gott kann dir nur helfen, wenn du Jesus akzeptierst. Wenn du Jesus nicht akzeptierst, dann werden dir die Teufel dienen, die Dämonen. Und die sind fleißig. Ohne Jesus gibt es keine Gotteserkenntnis, keine vernünftige, keine Erlösung, keine Befreiung. Weißt du, wer Jesus nicht annehmen will, dem verstopft der Teufel weiter die Ohren, die Augen. Denk an die Emmaus-Jünger. Die gehen mit Jesus, sind gute Juden, brave Menschen, halten das Gesetz. Das sind alles edle Menschen, die Jesus nachfolgen, einschließlich Judas Ischariot. Und ihre Augen werden gehalten. Wer hat ihnen die Augen gehalten? Nicht der liebe Gott, der Teufel, ihre Vorurteile. Wir haben geglaubt, er würde Israel erlösen von den Römern. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Und deshalb, dein Herz brennt. In dir ist eine Sehnsucht. Jesus, Jesus, Jesus. Was ist, wer bist du? Ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen hier in Jerusalem passiert ist? Diese Kreuzigung da. Jesus ist ein Geheimnis Gottes, aber er kennt das. In 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Er ist offenbar im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in der Herrlichkeit. Nimm Jesus in dein Haus auf, in dein Leben, dein Körper. Nimm ihn, lass ihn auf dem Thron deines Herzens sitzen und lass ihn regieren. Streich dein Ich durch, dein Ich kommt unter ihm, dein Ego. Denn du wirst das meiste noch tun können. Das ist nur Übernahme, Geschäftsübernahme. 51% gehören Jesus und 49% dir. Und dann bist du Geschäftsführer. Und dann musst du das tun, was er dir sagt und bist gehorsam. Aber zuerst Jesus muss auf dem Thron, aufgenommen in der Herrlichkeit, in deinem Geist, in deinem Kopf, in deinen Gedanken. Groß geworden, Jesus, du bist es du. Und ihre Augen wurden gehalten, als sie merkt, das war der Herr, gehen sie verändert nach Hause. Und jeder, der merkt, dass Jesus der Herr ist, geht total anders nach Hause, anders als er hierher gekommen ist. Da verändert sich so viel in seinem Leben. Gott hat sich in Jesus als Mensch offenbart. So, der steht vor ihm, Zachäus, komm runter. Er kennt sogar seinen Namen, versteht ihn, sieht ihn. Jesus zeigt uns den Weg zum Vater, sonst niemand. Uns kann keine Bibel, uns kann kein Katechismus, uns kann keine Religion, keine Kirche den Weg zu Gott zeigen, außer Jesus Christus. Du kannst die Bibel lesen, aber die meisten verstehen die Bibel nicht. Jeder Rechtsanwalt muss wenigstens die Bibel einmal durchgelesen haben. Und guck mal, wie viele gläubige Rechtsanwälte wir haben. Verstehst? Oder Richter oder Staatsanwälte. Denn das ist ja das Grundgesetz eigentlich, die Bibel. Ja, wir müssen die Bibel durch den Heiligen Geist wahrnehmen. So spricht der Herr. Zachäus, ich muss in dein Haus reinkommen. Dass wir die Stimme Jesu hören, die Stimme Jesu wahrnehmen. Dass wir wahrnehmen, was der Herr uns sagt. Und weißt du, was der Herr dir manchmal sagt? Dinge, die du gar nicht hören willst. Wir möchten immer das hören, wonach uns die Ohren jücken. Dass wir die Welt verstehen. Aber Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen einem Fremden nicht. Egal wie schleimig er ist, denk an den Wolf und die Geißlein. Ich bin eure Mutter. Der Teufel hat Kreide gefressen. Dieser Wolf, verstehst du? Und er kann ganz schön Kreide sprechen, sehr hoch und sehr zart und sehr liebevoll sprechen. Ich bin eure Mami. Aber das ist der Bandit, der Räuber. Jesus stellt sich unter Beweis. Er sagt, er ist der gute Hirte. Er lässt sein Leben für seine Schafe. Das ist ein Beweis. Er lässt sein Leben für seine Schafe. Die Mittlinge, die ganzen Aufpasser, die hauen ab, sobald sie Schwierigkeiten sehen. Die lassen dich hängen. Die interessieren sich nicht mehr für dich. Und dann merkst du ganz schnell, wer ist für dich und wer ist gegen dich. Weißt du, wer dir zur Seite steht und wer dich versteht? Du merkst ganz schnell, bedenke, du bist sterblich. Weißt du, bedenke, wer echt ist, wer steht zu dir in Schwierigkeiten, in Nöten, in Ängsten? Ist es dein Mann, ist es deine Frau, sind es deine Kinder, ist die Gemeinde, ist der Pastor, ist der Staat? Die wollen alle wahrscheinlich nur die Kohle. Ganz ehrlich. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Aber einem Fremden folgen sie nicht. Noch ganz schnell zwei Kleine Gedanken, Offenbarung 3, Vers 20. Jesus sagt, sieh, ich stehe vor der Tür. Gerade eine Gemeinde, die so aktiv ist, die so fleißig ist, die so Gott hingegeben ist. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und so jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem wollen wir eingehen und mit ihm Gemeinschaft oder das Mahl halten. So jemand meine Stimme hört, hörst du sein Klopfen? So, weißt du, der Herr drängt sich uns nicht auf, glaub mir das. Aber der Herr arbeitet an uns. Kennst du Jesus? Oh, das, verstehst du? Das ärgert dich zuerst einmal. Und Gott arbeitet durch Ärgernisse. Ob du das glaubst oder nicht. Das, was dich aufregt, was dich auf die Palme bringt, was dir Fieber macht und Migräne bringt. Gott arbeitet ganz ungewöhnlich. Hörst du seine Bitten? Hörst du sein Anliegen? Verstehst du seinen Willen, was er will? Und plötzlich zeigt er dir, was er wirklich will. Und meistens nicht das, was du willst und was die anderen wollen, sondern was wirklich Gott von dir will. Und das ist manchmal ganz ungewöhnlich. Und das fängt alles mit dem Hören und Sehen an, dass du in dir kehrst. Dass du in dir schlägst, nicht um dich schlägst. Weißt du, wir sind immer geneigt, um uns zu schlagen. Der ist schuld, und die sind schuld, und jene sind schuld. Ich bin nicht schuld. Verstehst du? Schau. Meine Großeltern sind schuld und der Staat ist schuld. Hätten wir das nicht gehabt, wäre das nicht passiert. Nur alle anderen sind schuld. Und wir sind Spezialisten bei der Schuldverschiebung. Und deshalb, Jesus sagt, ich muss in deinem Haus, Zachäus, einkehren und dir das Heil beibringen, was das Heil ist. Und der Herr Jesus ist noch da. Weißt du, wir sind so fromm. Wir laden manchmal Gäste ein, ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast, aber wir haben es manchmal sowas gemacht, fühlen sie sich hier wie zu Hause. Verstehst du? Das ist ein Blankoscheck. Verstehst du? Wenn du deinem Gast sagst, fühlen sie sich hier wie zu Hause, wenn du dich in manche Wohnungen kommst und anfängst, dich zu Hause zu fühlen, da wird alles umgestellt, da wird neu tapeziert, neue Teppich gelegt, da wird alles auf den Kopf gestellt, da wird so viel verändert. Und du ladest Jesus ein. Jesus, komm in mein Herz. Und fühl dich wie zu Hause, wie im Himmel. Und dann sagte mein Freund, was ist mit dir los? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du an unseren Herzen arbeitest und dass du an unserer Seele anklopfst und dass du uns zeigst, was die Wahrheit ist. Und jeder von uns ist ein Zachäus. Und jeder hat diese Begegnung mit dir nötig. Herr, und wir stehen noch nicht im Himmel, wir sind noch auf dieser Erde und wir wandeln noch im Fleisch. Wir wandeln ja mit irdischen Begebenheiten und Umständen und du möchtest uns zeigen, wo es lang geht, was los ist mit uns und was du noch in unserem Leben verändern möchtest. Herr, und du führst uns manchmal Zickzackkurs. Diese Wege sind unverständlich, so ungewöhnlich, aber es sind deine Wege. Der Herr ist mein Hirte und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und selbst wenn ich schwierige Wege gehen muss, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stab und Stecken trösten mich. Vater, ich danke dir für die Führung, die du in meinem und in unserem Leben, unser aller Leben hast. Und ich befehle dir, all die, die dein Wort heute Mittag gehört haben und noch hören werden, einfach in deine Hände und deinen Geist, Herr Jesus, möge sie leiten, dass sie mehr von dir wahrnehmen und dass sie an einen echten, wahren, lebendigen Christus glauben und ihm folgen, nicht irgendwelchen Scheinfiguren. Danke, Herr Jesus, dass du bei uns bist. Amen.